Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Tatsächlich fand ich nach dem Fußballspielen und nach anderen Dingen, die ich so gemacht habe, wie jeder andere auch, nichts schöner als Zeitung zu lesen. Ich habe als Jugendlicher Stunden mit Zeitungslektüre tatsächlich verbracht. Und dann dachte ich, da draußen gibt es eine Welt, die du verstehen möchtest. Leute mit diesem zweiten Bildungsweg, BOS, FOS und anderen Bildungsmöglichkeiten, die es vor allen Dingen Bayern und Baden-Württemberg gibt, aber auch in anderen Bundesländern inzwischen, haben wesentlich kürzere Studienzeit. Die Erfahrung ist offensichtlich etwas, was einen motiviert, die Dinge zu tun, für die man sich bewusst entschieden hat. Also in meiner Klasse haben einige ihren Abschluss in der Mindeststudienzeit erreicht. Dann habe ich gesagt, naja, also seit 40 Jahren gibt's keine neue Hannah Arendt-Biografie. Mhm. Und dann schlug er sich auf die Schenkel, wie das Männer gerne so tun, und sagte, darauf warte ich seit x Jahren. Sie schreiben eine Hannah Arendt-Biografie.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute spreche ich mit dem Philosophen und Hannah Arendt-Biografen Thomas Meyer. Denken in unruhigen Zeiten, Zweifel, Streitkultur und warum echte Gespräche heute vielleicht wichtiger denn je sind. In meinem Gespräch mit Thomas Meyer interessiert mich nicht nur der Wissenschaftler, sondern genau der Mensch hinter der Forschung. Wer war der junge Thomas Meyer? Was hat ihn geprägt und warum hat er sich denn ausgerechnet Hannah Arendt ausgesucht, die ihn dann ja nicht mehr losgelassen hat? Heute führen wir ein Gespräch über Öffentlichkeit und die kleinen biografischen Momente, aus denen manchmal ein ganzes Denken entsteht. Und dafür ist er genau der Richtige. Hallo und herzlich willkommen, Professor Thomas Meyer.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt.
Sie haben jetzt eben schon eine Kontextaufnahme mit Martin Lang hinter sich gehabt und gehen jetzt mit mir in den Switch, dass wir anschauen, was hat denn eigentlich Ihr Leben so geprägt? Und lassen Sie mich mal ganz, ganz, ganz vorneweg fragen. Philosophen erscheinen ja immer als sehr analytische, reflektierte Menschen. Aber gibt es denn auch bei Philosophen kleine Dinge, an denen Sie im Alltäglichen scheitern können?
Also, um damit anzufangen, meine Kolleginnen und Kollegen halten mich gar nicht für einen Philosophen und ich mich selbst auch nicht. Ich bin tatsächlich Ideenhistoriker, aber meine Berufsbezeichnung, da haben Sie völlig recht, ist Philosoph. Und säße jetzt zum Beispiel meine Frau hier, so würde sie wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören können, darüber zu berichten, an welchen kleinen Dingen ich so scheitere. Das hängt sehr viel, und das ist ein Klischee, ich weiß, mit praktischen Dingen zusammen, obwohl ich mich immer bemühe, praktische Arbeiten auszuüben. Ich bin leicht orientierungslos, obwohl ich bei der Bundeswehr 80 Kilometer Orientierungsmärsche laufen musste mit meinen Kameraden. Ich bin eher verträumt tatsächlich, obwohl ich mir eine Denkerin, wie Sie gesagt haben, ausgesucht habe, die das Träumen auch für durchaus gefährlich in politischen Zeiten hielt. Also Sie sehen eine ganze lange Reihe von Unpässlichkeiten und gleichzeitig wieder Klischeeerfüllung von sogenannten Philosophen. Mhm. Also eine Mischung.
Sie ist Ideenhistoriker, haben Sie gesagt. Dann will ich diesen Begriff auch lieber verwenden als Philosoph. Aber auch ein Ideenhistoriker braucht ja einen Ansatz, wo er sich vielleicht im jugendlichen Alter oder so mal fragt, was für Ideen gibt's von der Welt oder spürt eine Unstimmigkeit in der Welt, wo er nachfassen, nachspüren möchte. Haben Sie so ein Ereignis bei sich in Ihrer Jugend, wo Sie sagen, die Welt, die hatte irgendwie Fragen an mich gestellt und da, die will ich versuchen zu verstehen.
Ich hatte das große Glück, in einem Mehrgenerationenhaushalt groß zu werden. Und dort wurde tatsächlich immer über Politik gesprochen. Es war ein völlig unakademischer Mehrgenerationenhaushalt.
Also mit Oma, Opa, Eltern, ja. Tanten?
Ja.
Oder,
ja, so ist es. Mhm. Und ich habe dann zur gleichen Zeit, und jetzt dürfen sich alle die freuen, die vielleicht auch Probleme in der Schule hatten oder haben. Ich war an der Grenze zum Legastheniker. Und ich habe seinerzeit mit meiner Mutter abends da gesessen und sie hat mir Artikel aus Zeitungen als Diktat vorgelesen. Und so begann mich Zeitungen zu faszinieren. Ich habe also mein Taschengeld in die Zeitung Das Parlament gesteckt. Das hört sich jetzt völlig nerdig an und irgendwie, wie soll ich sagen, ganz von der Welt abgewandt. Aber tatsächlich fand ich nach dem Fußballspielen und nach anderen Dingen, die ich so gemacht habe, wie jeder andere auch, nichts schöner als Zeitung zu lesen. Ich habe als Jugendlicher Stunden mit Zeitungslektüre tatsächlich verbracht. Und dann dachte ich, da draußen gibt's eine Welt, die du verstehen möchtest. So kam es vom Dorf in die Stadt.
Und Zeitung war dann, ich habe Sie vorhin ein bisschen unterbrochen, weil ich das spannend fand, wer alles bei Ihnen im Mehrgenerationenhaus gewohnt hat. Sie haben gesagt, das war immer sehr politisch. Da wurde politisch diskutiert. Ja. Und dann ist die Zeitung auch das Medium gewesen, wo sich die Gemeinschaft, die Wohngemeinschaft, nenne ich es jetzt mal, informiert und dann ausgetauscht hat.
Ja, die Zeitung war tatsächlich neben dem Fernsehen, aber dem Fernsehen vorgeordnet, das wichtigste Informationsmedium, absolut. Und hinzu kam, dass ich den Sparkassenleiter einer kleinen Filiale in unserem Ort ganz gut kannte und der las die FAZ. Und der sagte zu mir, also die Zeitung, die ihr zu Hause habt, ist die Lokalzeitung und das ist eine richtige Zeitung. Und dann hatten wir einen Deal. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, ein bisschen aufgeräumt da in seiner Filiale und ich bekam jeden zweiten Tag die FAZ vom Vortag, so dass ich sozusagen mit etwa 14 angefangen habe, die Frankfurter Allgemeine, dann und dann später haben wir es auch so mit der Süddeutschen gemacht. Aber die FAZ war tatsächlich das Tor zur Welt. Ich muss es so deutlich sagen, ich habe sogar die Zeitung angeschrieben, die schickten mir dann ein Buch mit dem Verzeichnis sämtlicher Kürzel, so dass ich immer wusste, wer sich hinter dem Kürzel A.W., C.G. und so weiter.
Ah, die Redakteure.
Die Redakteure. Ja. Mit den Zeitungs-, mit ihren Namenskürzeln. Also ich war seit dem Moment eigentlich bis zum heutigen Tag mit sehr großen Tiefen und einigen wenigen Höhen dieser Zeitung immer sehr kritisch verbunden, weil sie mir tatsächlich Lesen und Schreiben beigebracht hat. Mhm. So emphatisch muss ich sagen. Mhm. Und der Legastheniker, der ich war, hat dann in München an seiner Schule tatsächlich, das sage ich jetzt, notiere ich einfach, das beste Deutschabitur des Jahrgangs geschrieben. Und ich führe's, man hat ja seine persönlichen Mythen, immer auf die Zeitungslektüre zurück.
Jetzt waren da so viele Punkte. Ich muss nachfassen, wirklich. Über den Fußballer möchte ich auch noch gerne mit Ihnen reden.
Ja, gerne.
Aber zu Hause jetzt. Sie sitzen Sie dann damals in Ihrer Jugend, saßen Sie zusammen am Tisch? Waren da alle einer Meinung oder gab es da große Generationenkonflikte? Und vor allen Dingen, wenn Sie die FAZ gelesen haben, das hat sich ja vielleicht nicht immer wiedergespiegelt mit den Meinungen und Haltungen derjenigen, die dort vor Ort waren, mit Ihnen.
Die fanden das alle sehr merkwürdig, aber sie haben mich machen lassen. Meine Großeltern waren Sozialdemokraten. Das war in dem dörflichen Umfeld schon mal sehr merkwürdig. Meine Eltern waren sehr konservativ. So, da war schon mal, um es freundlich zu sagen, eine natürliche Spannung da. Meine Großeltern waren große Fans von Willy Brandt gewesen. Und meine Eltern waren sehr große Fans von Helmut Kohl. Okay. Sie sehen schon.
Ja.
Und ich mittendrin und mein jüngerer, 5 Jahre jüngerer Bruder, ja, hat nur den Kopf geschüttelt und sein Ding gemacht, sozusagen. Und ich las diese Zeitung, von der ich dann auch sehr schnell lernte, dass sie konservativ ist, selbstverständlich. Weil meine Freunde dann später lasen dann auch die Zeit, dann habe ich natürlich auch die Zeit gelesen und so weiter und so fort. Kurz und gut, die Diskussionen, die ich damals so zu Hause mitbekommen habe, wenn diskutiert wurde, solange meine Großeltern natürlich lebten, aber doch so lange, dass sie mich noch mitprägen konnten, haben dafür gesorgt, dass ich diesen nicht akademischen Hintergrund nie vermisst habe, weil ich hatte ja sozusagen die ganze Welt auf Papier. Und wir hatten in der nächstgrößeren Stadt eine sehr gute Bücherei. Da bin ich regelmäßig hingefahren und habe gelesen, wie man das dann irgend so macht, weil ich habe ja brav, wie ich war, immer die Begriffe, die vielen Fremdworte rausgeschrieben, die ich nicht verstanden habe. Und im 24-bändigen Brockhaus und im 24-bändigen Meier, den die Stadtbücherei hatte, stand natürlich alles drin. Ich dachte zumindest, dass da alles drin steht. Es gab ja kein Internet. Und dann habe ich mir meine Worte nachgeschlagen und in mein Heft eingetragen, damit ich die Fremdworte verstehe.
Aber es gab bei Ihnen, Sie haben das so schön, aber so ganz leise am Rand gesagt, die haben mich einfach machen lassen. Also die hatten auch Vertrauen, die haben gesagt, mach mal, Thomas, du findest das. Die haben gesehen, dass Ihnen das Spaß macht und Ihnen eine Freiheit da auch gegeben.
Also das würde jetzt, nachträglich wäre das zu stark stilisiert.
Ja.
Aber solange die Noten stimmten, konnte ich tun und lassen, was ich wollte.
Aber es war ein Wunsch, dass die Noten stimmen und aus dem Jungen auch was Gescheites wird.
Ja, ja, was Gescheites musste schon rauskommen.
Ja, und das haben Sie ja dann auch eingelöst. Also heute Professor, aber damals war der Weg noch nicht gleich ganz so dahin. Aber bevor wir in Ihre Schulzeit gehen, was war denn so im Fußball Ihr Ding? Welche Position haben Sie denn gespielt?
Tormann. Ja. Sepp Maier war, die Katze von Anzing, war mein Idol. Kein Norbert Nickbur, kein Wolfgang Kleff und wie die anderen großartigen Torhüter alle hießen, sondern Sepp Maier. Und ich hatte auch eine Hose mit dieser berühmten Überlänge. Und Sepp Maier war für mich, eigentlich bis zum heutigen Tag, wenn ich so jemanden nennen sollte, neben Gerd Müller, der Torhüter, dem ich am liebsten nacheiferte. Ich durfte als kleiner Junge das berühmte Europapokal der Landesmeister-Endspiel gegen Atletico Madrid sehen, das durch ein sehr spätes Tor von Katsche Schwarzenbeck in unentschieden ausging und damals gab es keine Verlängerung, sondern das ganze Endspiel wurde wiederholt. Und dann gewannen die Bayern dieses Wiederholungsspiel und da war es sowieso völlig um mich geschehen.
Das ist jetzt eine Premiere. Fußballberichterstattung hatten wir noch nicht im Podcast.
Ja, Dankeschön. Da müssen Sie mich wirklich abwürgen, denn Fußball im Radio zu hören,
ja,
gehört bis zum heutigen Tag zu den allerfestesten Samstagsritualen. Ab 15.30 Uhr wird das Radio eingeschaltet,
ja,
und dann wird selbstverständlich die ARD-Bundesliga-Konferenz gehört.
Okay, ist Pause. Da weiß auch jeder, Ihre Frau, Ihre Freunde, Ihre Kinder, jetzt geht nichts, bis
genau
das zu Ende ist. Danach
ohne Kinder,
klappt
genau
das wieder ganz,
ja,
gut.
Genau, so ist es.
Ja. Und kicken Sie heute dann noch so aus Spaß?
Leider habe ich keinen Anschluss mehr, aber wir haben in München mit Michael Brenner, der den die Professur hier für jüdische Geschichte und Kultur hat, hatten wir eine Mannschaft. Die war interkonfessionell. Wir hatten aus sämtlichen Weltteilen, Michael hatte immer viele Gäste, USA, Israel. Wir hatten Spieler aus Amman. Wir hatten Spieler aus allen erdenklichen, wie ich sagte, Erdteilen da. Und Michael war sozusagen derjenige, der da am Onopteros mit uns lange gekickt hat. Und wir haben dann gegen die Mediziner gespielt und gegen andere. Und das war immer sehr lustig. Und irgendwann hat es dann aufgehört, aber nicht willentlich.
Nicht wirklich. Das heißt, wenn sich jetzt jemand meldet auf den Podcast und sagt, Herr Meier, lassen Sie uns kicken im Englischen Garten oder in Berlin, stehen Sie bereit.
Absolut.
Wunderbar.
Für Ü60 dann leider demnächst, aber ich stehe jederzeit bereit und bin immer noch, lauf immer noch. Also ich versuche tatsächlich sportlich zu bleiben.
Ja.
Einigermaßen, aber Fußball ist tatsächlich neben Schach meine große Leidenschaft.
Okay, ich bin mir sicher, jetzt wird sich jemand finden. Ich bin mir ganz sicher, jemanden wird jetzt auch das Herz überlaufen. Und der ja danach mit Ihnen dann auch über Ideengeschichte bei einem Glas Bier, Radler, Wein, Wasser, wie auch immer noch.
Wie auch immer.
Diskutieren könnte.
Das können wir gerne tun.
Ja, kommen wir zurück. Es war nämlich nicht ganz gleich am Anfang, Ihr Weg in die Universität zu gehen, weil Sie sind dann erstmal in die Grundschule gegangen. Sie haben skizziert die Herausforderungen mit der Schule, die Sie am Anfang hatten. Und dann, wo ging es dann weiter, als sich entschieden werden sollte, was soll der Junge denn mal für einen Weg einschlagen?
Genau. Was soll der Junge für einen Weg einschlagen? Für die hoffentlich vielen jüngeren Zuschauerinnen vielleicht zur Erinnerung, in den Jahren 82, 83 war die alte Bundesrepublik in einer gigantischen, großen wirtschaftlichen Krise und vielleicht sogar eine Art, was man heute Identitätskrise nennen könnte. Die Arbeitslosenzahlen waren enorm. Die sozialliberale Koalition brach auseinander und 83 kam, legte ich die mittlere Reife ab. Lehrstellen zu bekommen war extremst schwierig. Ich hatte mich bei verschiedenen Banken beworben und bin letzten Endes bei einer angenommen worden und habe dann eine dreijährige Lehre gemacht, dann die Bundeswehr und habe dann als Anlageberater noch mehrere Jahre gearbeitet und habe die Zeit genutzt, um finanziell unabhängiger zu werden und gleichzeitig zu lesen, so viel ich irgendwie kann. Also ich habe diese Dinge weiter betrieben, die mich von vorher interessiert haben. Der Bankberuf ließ mir die Möglichkeit dazu. 9-to-5, wie man heute sagt. Und danach war ich mein eigener Herr und dann erfuhr ich durch Münchner Freunde von der Einrichtung der Berufsoberschule und schon während der Zeit in der Bank hat sich herauskristallisiert, dass ich gerne Geschichte studieren möchte. Aber der Professor, den ich mir sozusagen ausgesucht hatte, weil ich alles von ihm gelesen hatte, nämlich Thomas Nipperdey,
ja,
der große Münchner Historiker,
ja,
hörte ich, erkrankte. Und dann dachte ich, gut, dann muss es dann nach dem Abitur dein zweites Interessengebiet werden, Philosophie. Also Geschichte oder Philosophie war ganz klar. Daraufhin habe ich, wenn ich es stilisieren will, also sozusagen mir nachträglich eine Geschichte geben möchte, dann müsste ich sagen, ich wollte Geschichte oder Philosophie unbedingt studieren. Dazu war die Voraussetzung natürlich das Abitur. Die BOS war großartig hier in München. Und ich hatte einen begeisternden Lateinlehrer.
Ja, jetzt muss ich Sie noch einmal unterbrechen, bitte, an der Stelle, weil das ist ein ganz besonderer Weg, den Sie da eingegangen sind. Also Sie waren zu Hause, wo Sie aufgewachsen sind, haben dort die mittlere Reife gemacht,
ja,
und Ihre Lehre begonnen,
ja,
sind dann aber nach München gekommen, ich will es nochmal so explizit sagen, nach München gekommen, haben hier gearbeitet und dann den Entschluss gefasst, 8-9 Jahre später nochmal, ich möchte doch studieren,
ja,
da soll noch was kommen für mich,
ja,
und sind dann in einem Alter, wo andere schon längst irgendwie aus der Schule draußen sind, nochmal eben in die Schule, in die Berufsoberschule gegangen,
ja,
und haben sich dann nämlich nochmal was ganz Spezielles vorgenommen. Sie haben nämlich nicht nur irgendein Abitur oder an der Schule gemacht, sondern sie haben sich nochmal
Latein
und Altgriechisch vorgenommen.
Genau.
Und hier in München am Wilhelmsgymnasium.
Genau. Ja, so ist es. Und das war ermöglicht worden durch einen Lehrer, an der BOS.
Ja.
Der stellte dann einen Antrag und sagte, ich habe hier einen Schüler, also Latein ging, aber der möchte auch gerne das Kreckum ablegen.
Ja.
Und dann haben die beim Kultusministerium gesagt, als so ein Schmarrn, der soll mal schauen, dass er überhaupt sein Abitur hinbekommt und sein Latinum irgendwie hinbekommt. Und dann hat der Lehrer Klaus Nikolaus, eigentlich bürgerlich, Ammann, gebürtiger ja. Münchner, in der Schellingstraße groß geworden, seine Kontakte spielen lassen und hat den Rektor des Wilhelms-Gymnasiums tatsächlich überreden können. Wir waren zu dritt letzten Endes von der BOS,
ja.
Uns zu begleiten, bis wir das Kreckum ablegen konnten.
Toll. Also Sie hatten dann auch was im Visier. Also Sie haben das, was Sie zwar vielleicht nicht gleich von Anfang an mitgenommen hat, aber es begleiten Sie Ideen, Gedanken, Ziele, Möglichkeiten. Das ist was, was Sie auszeichnet, oder? Neugierig zu sein. Und wenn Sie Ihr Ziel haben, dann nehmen Sie es auch im Blick.
Ja.
Und schauen, dass es funktioniert.
Das ist die wirklich sehr freundliche. Und natürlich übernehme ich das gerne. Aber gleichzeitig muss ich sagen, solche Dinge sind nie möglich, wenn sie nicht Freundinnen und Freunde haben, Menschen, die in entscheidenden Weggabelungen einen so mal mehr, mal weniger sanft in die richtige Richtung schieben. Und das Glück hatte ich. Punkt. Zugleich habe ich als unfassbares Glück empfunden, in einem Land leben zu können, in dem ich zum Beispiel, um mal über die Seite zu sprechen, ich hatte mehr als 5 Jahre gearbeitet, mehr als 5 Jahre nach der Ausbildung, mehr als 60 Monate. Dadurch habe ich AFÖG, Arbeitsförderungsgesetzförderung bekommen. Die einzige Voraussetzung, die ich neben den 60 Monaten erfüllen musste, war, den ersten Wohnsitz in München zu haben. Dadurch bin ich nach dem Arbeitsförderungsgesetz elternunabhängig mit über 700 D-Mark gefördert worden, die ich nicht zurückzahlen musste. Das war ein Startgeld monatlich. Wahrscheinlich kann man das mit solchen historischen Währungsrechnern im Netz dann jetzt in Euro umrechnen. Es war eine beträchtliche Summe, mit der man in München sehr gut leben konnte in dieser Zeit, wie ich fand. Und das war eine Starthilfe, die schlicht und ergreifend unglaublich war. Dieses Land hat also sozusagen die Korrektur des Lebenslaufes oder die Veränderung des Lebenslaufes aktiv unterstützt, wollte, dass man Möglichkeiten für sich entdeckt. Und das haben mit mir viele andere gemacht. Und um das nochmal weiter zu erzählen, Leute mit diesem zweiten Bildungsweg, BOS, FOS und anderen Bildungsmöglichkeiten, die es vor allen Dingen Bayern und Baden-Württemberg gibt, aber auch in anderen Bundesländern inzwischen, haben wesentlich kürzere Studienzeiten. Die Erfahrung ist offensichtlich etwas, was einen motiviert, die Dinge zu tun, für die man sich bewusst entschieden hat. Also in meiner Klasse haben einige ihren Abschluss in der Mindeststudienzeit erreicht. Und wir waren darauf irgendwie anders vorbereitet sozusagen. Und dass diese Gesellschaft, diese Idee des Teilens und Weitergebens so stark hatte und so stark stützte, ist ein Geschenk, das man in diesen Zeiten gar nicht hoch genug schätzen kann. Und ich bin sozusagen auch ein Produkt dieser Gesellschaft, insofern wie natürlich jeder von uns, aber die Angebote der Gesellschaft, sich selbst korrigieren zu können, und das in der Weise zu begleiten, nämlich finanziell, ist ein Augenblick in der Verfasstheit der Bundesrepublik, an die man sich erinnern sollte, wenn heute von Disruption und gesellschaftlicher Spaltung gesprochen wird. Aber wir kommen ja vielleicht noch auf diese Dinge.
Da kommen wir noch auf diese Dinge. Jetzt gehen wir noch mal nach München. Sie kommen dann in ein Umfeld, Sie haben in Neuhausen am Anfang in einer WG gewohnt, richtig?
Ich habe in WGs lange gewohnt, in Neuhausen und im Schlachthofviertel, so ist das.
Und in Neuhausen, weil das haben Sie im Vorgespräch erzählt und ich finde, das ist sowas Herrliches für alle Münchner, die uns zuhören und die vielleicht aus Neuhausen kommen und diese Institution kennen. Auch Sie waren mit der berühmten Bäckerei in Neuhausen in Kontakt, mit Frau Schneider.
Ja, mit Frau Schneider, die Feinbäckerei Schneider in der Volkartstraße, also bei den Trübernen, war eine Institution, die in ganz München und mindestens in ganz München bekannt war. Samstagmorgens vor allen Dingen bildeten sich ellenlange Schlangen bis hin zur Unterführung am Mittleren Ring oder drüber hinaus Richtung Institut für Zeitgeschichte und warteten darauf, dass sich um 7 Uhr die Tür auftut und dieses Wunderreich an Semmeln, Backwerk aller Arten und so weiter öffnet. Und Frau Schneider guckte sich ihre Kunden, vor allem die neuen Kunden, immer sehr genau an. Und auch wenn 20 oder 30 Leute drin standen, eng gedrängt, konnte sie einen rauspicken und direkt ansprechen und sagen, warum sind sie denn heute unrasiert? Sie schauen aber nicht gut aus oder ähnliches. Also Frau Schneider, die einem auch ansprach, wenn man ihr auf der Straße begegnete, kümmerte sich also um diesen leicht orientierungslos wirkenden WG-Bewohner Thomas M. Und das war sehr nett.
Mhm.
Das war sehr nett und hatte was Familiäres tatsächlich.
Macht einen ja dann manchmal auch leicht. Das sind diese Münchner Geschichten, wo es den Münchnern oder den Zugereisten, ich bin auch eine, ja dann auch leichter fällt, Fuß zu fassen hier am
Anfang. Ja, klar, diese Stadt hat wie jede sozusagen die individuellen Geschichten und sozusagen das allgemeine, den allgemeinen Namen, das allgemeine Klischee und so weiter. Und natürlich kommt es immer darauf an, dass man zum bestimmten Zeitpunkt jemanden begegnet. Also es war natürlich nicht nur Frau Schneider gewesen, aber es war sehr wichtig, weil gescheite Semmeln und überhaupt irgendwo anzukommen, einem seinerzeit noch sehr gefestigten Viertel, in dem sehr viele alte Neuhausener Familien mit der ersten Generation der sogenannten Gastarbeiter wohnten. Mhm. Also mein Haus war zu bayerisch-jugoslawisch zum Beispiel.
Ja.
Das ist, bevor auch dort die Gentrifizierungswelle brutal zuschlug, ein München, das man vielleicht als auch ein bisschen als Dietl-München bezeichnen könnte. Jetzt ist ja leider der Charlie, Herr Halmer, gestorben. Also so ein München mit sehr vielen sympathischen Schlitzohren und Leuten, die man nirgendwo anders auf der Welt treffen konnte, außer in München.
Mhm. Und diese Schlitzohren aus den Dietl-Filmen, die flanieren ja auch gerne in der Münchner Freiheit, Ludwigstraße, Siegestor.
Ja.
Und da ist ja dann auch, jetzt ist der Bogen zwar ein bisschen weit, aber auch ihre universitäre Heimat dann. An der LMU sind Sie dann angekommen und haben da auch das Studium aufgenommen.
Da, also Münchner Freiheit ist klar, da bin ich immer hingeradelt, um dort es am Freischach zu spielen. An der Freiheit ist ja ein Freischach.
Gibt's heute noch.
Gibt's heute
also ist
noch.
Heute
genau.
Noch ganz beliebt. Ja.
So ist es, genau. Mit sehr, sehr interessanten und speziellen Figuren. Hochinteressant. Studiert habe ich aber zunächst bei den Jesuiten.
Mhm.
In der Kaulbachstraße.
Ja.
Und habe dort eine unglaublich tolle Ausbildung genossen. In den 4 Jahren. Ich habe auch dort den Magister gemacht und die, was lapidar Zwischenprüfung an den normalen Universitäten hieß bei uns Baccalaureat, also so wie das französische Abitur. Und das war eine sehr ernstzunehmende Zwischenprüfung mit einem ersten Abschluss. Das heißt, ich habe den Bachelor sozusagen zu einer Zeit gemacht, wo in Deutschland noch niemand daran dachte, dass das mal der erste Studienabschluss sein könnte. Und von dort aus habe ich mich ganz langsam erst an die große Universität getraut, nämlich an die LMU. Und habe dort dann eben meine Promotion abschließen können und mich auch habilitiert und lehre auch dort jetzt. Aber die Ursprünge liegen tatsächlich in der Kaulbachstraße.
Also noch einen Steinwurf weiter Richtung Englischen Garten
so
an
ist
der
es.
Stelle.
Genau.
Ja. Als Sie dort waren, wie sind Sie zu Hannah Arendt gekommen? Nehmen Sie uns da mal mit, weil man liest oder ich habe gelesen in Interviews auch, die Sie gegeben haben, das war keine Liebe auf den ersten Blick, die sich da entsponnen hat. Und heute gehen Sie durch als der Hannah Arendt-Kenner, Ihr Biograf, im Piper Verlag, gerade neu erschienen, Ihr Buch. Aber Sie haben eine Phase der Annäherung miteinander gebraucht oder sehr, ihrerseits?
Sehr, tatsächlich. Also wenn man in der Maxvorstadt sich da bewegt, dann ist es ganz natürlich gewesen, dass man in die Antiquariate in der Maxvorstadt ging. Also es gab die berühmte Basisbuchhandlung, das war ein sehr linkes Projekt gewesen, gibt's auch schon seit vielen Jahren nicht mehr leider. Und es gab unter den uralten Münchner Antiquariaten natürlich den Kitzinger. Und bei Kitzinger, beim alten Herrn Kitzinger, da musste man sich sozusagen nach und nach qualifizieren. Der konnte durchaus einem auch Fragen stellen und hat dann so eingeschätzt, wo der kommt denn der Kunde sozusagen her.
Und auf welches Level dem so zum Lesen mitgeben
was
darf.
Was kann man dem mit zum Lesen
darf
mitgeben?
Man den noch selber formen oder hat der schon eine Meinung? Nicht wahr? So war das da.
So war das. Mhm. Und vor allen Dingen gab es jede Menge Kellerräume. Und in die durfte man erst nach einer gewissen Probezeit, die sich durchaus über mehrere Jahre erstreckte, bis ich dann so in die geheimen Katakomben der Kitzingers kam. Und ich kaufte mir Eichmann in Jerusalem und Kitzinger hatte eine Erstausgabe für ein paar Mark rumliegen. Und ich las das Buch und habe es mehrfach in die Ecke gefeuert. Ich konnte weder mit dem Stil noch mit der Herangehensweise noch mit so, wie sich Hannah Arendt dem Thema näherte, etwas anfangen. Und so war Hannah Arendt für viele Jahre aus dem Blickfeld geraten. Ich habe mich dann mit einem anderen Philosophen intensiv beschäftigt, Ernst Cassirer, der aus 1874 geboren, 1945 gestorben, nur zur Einordnung für die Zuschauerinnen, in Hamburg lehrte und zu einer Schule gehörte, die man Marburger Neukanzianismus nannte. Über ihn habe ich auch meine Dissertation geschrieben und auch eine erste Biografie.
Ja.
Hannah Arendt ist tatsächlich nur durch einen Zufall in mein Leben getreten. Ich hatte zwar mal ein Seminar gemacht für internationale Studierende hier an der LMU auf Englisch, fand das aber alles nicht wirklich ganz glücklich. Ich hatte Kontakt zu einer der führenden Hannah Arendt-Expertin Barbara Hahn in Nashville an der Vanderbilt University, wo ich auch ein Jahr war,
ja,
ein akademisches Jahr. Aber der Funke ist nur durch einen Zufall übergesprungen. Wenn ich es kurz erzählen darf.
Bitte.
Ich saß in einer Konstellation ähnlich wie hier.
Ja.
Ein Literaturagent, den ich über einen Bekannten kennengelernt hatte, fragte mich, sagen Sie doch mal ganz spontan, welche Person braucht eine neue Biografie? Ich war auf diese Frage nicht vorbereitet. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie dieses Gespräch mit einem Agenten laufen könnte. Und ich war tatsächlich ziemlich verwirrt. Und dann habe ich mir geholfen, indem ich gedacht habe, naja, dann fang halt mit A an. Und dann sagt, jetzt ist es wirklich kein Witz, er kann das bestätigen. Und dann habe ich gesagt, naja, also seit 40 Jahren gibt's keine neue Hannah Arendt-Biografie.
Mhm.
Und dann schlug er sich auf die Schenkel, wie das Männer gerne so tun, und sagte, darauf warte ich seit x Jahren. Sie schreiben eine Hannah Arendt-Biografie. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin nach Hause gegangen und meine Frau sagte, der ist ja verrückt. Was hast du denn gesagt? Dann habe ich gesagt, naja, ich würde es versuchen. Ihr seid alle beide verrückt. weil Hannah Arendt war seinerzeit natürlich schon in aller Munde und ich hatte mir für ein Exposé, so macht man das, man schreibt ein Exposé, wie man gerne so ein Buch organisieren würde, überlegt dann und dann wird es Verlagen angeboten, dieses Exposé. und dann trifft man sich mit Verlagsmitarbeiterinnen und Verlagsmitarbeitern und dann versuchen die herauszufinden, kann die Person das überhaupt und wie könnte das aussehen und so weiter. Von all dem hatte ich keine Ahnung, von dieser ganzen Welt. Habe ich mich also hingesetzt und habe ein Exposé geschrieben und habe dafür in Archiven recherchiert. Und ich war irritiert, dass ich innerhalb relativ kurzer Zeit Dinge entdecken konnte, die ich aus der Hannah-Arendt-Literatur, die ich parallel fleißig las,
ja,
nicht erfahren konnte. Und nach intensiven Gesprächen mit meiner Frau habe ich dann gedacht, okay, dann ist das so. Dann wirst du jetzt eine Hannah-Arendt-Biografie schreiben. Und durch das wunderbare Glück, eine Verlegerin wie Felicitas von Lovenberg treffen zu können vom Piper Verlag und ihre Lektorinnen. Ich nenne einfach die Namen jetzt: Esther Pokorny, vorher Anne Stadler. Frauen, die eine unglaublich präzise Mischung aus Professionalität und menschlichem Einschätzungsvermögen mitbringen, haben die mich durch ziemlich heftige Stromschnellen dann zu dieser Hannah-Arendt-Biografie gebracht, die 2023 erscheinen konnte. Und parallel haben wir, gestemmt durch den Verlag, zusammen mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, eine 12-bändige Studienausgabe der deutschen Texte Hannah Arendts gemacht, sodass in diesen 5 Jahren ab 2020 letzten Endes 14 Bücher entstanden sind. Eine unglaublich intensive, schöne Zeit, in der ich Hannah Arendt schätzen lernte. Aber das ist, wie soll ich sagen, erst eine ziemlich kurzfristige Beziehung.
Aber es kam viel jetzt zum Ausdruck, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also Sie haben, es hat irgendwie Ihre Neugier geweckt und dann haben Sie auch nicht losgelassen, sondern dann ging es mal wie so ein Satellit ausschwärmen, was kann ich alles tun? Und auch hier was ich so mitnehme aus dem, was Sie vorher erzählt haben, Sie verwehren sich auch nicht klugen Beratern oder Beraterinnen. Sie haben in Ihrem Leben Freunde gehabt, die Sie mit dem Studium begleitet haben. Ihre Frau scheint Ihnen ein wichtiger Partner, eine Beraterin da am Weg zu sein und auch aus dem Lektoren- und Verlagsumfeld. Also Sie sind jemand, mit dem man dann auch streiten, sprechen, diskutieren, der was im Dialog für sich selber auch rausziehen und dann sich weiterentwickeln kann.
Das lasse ich als Zuschreibung gerne zu. Und ich versuche, einen Teil davon auch in meinem Umgang mit Studierenden sozusagen weiterzugeben. Also die glückliche Möglichkeit, ich benenne es nochmal, in diesem weiterhin friedvollen Land, das hoffentlich so bleiben wird, sich frei austauschen zu können, Möglichkeiten zu ergreifen, die andere einem vorstellen können, der unglaubliche Glück, Austausch zu haben, eigentlich an jeder Stelle, die man betritt. Dieses Glück sozusagen so weiterzugeben und als unbedingt erhaltenswert auszuweisen. Ich glaube, das ist das Mindeste an Aktivismus, den jeder akademische Lehrer und Lehrerin in sich haben sollte, nämlich dieses Glück weiterzugeben in gewisser Weise oder zumindest eine Vorstellung davon, dass Ideen, die andere gehabt haben, nichts Starres, nichts sind, was jemals veraltet, sondern in der Tatsache, dass wir diese Texte lesen, darüber sprechen, sie schon andere werden und für uns zeitgemäß werden. Man muss sie nicht übersetzen. Sie sind da, wenn sie so wollen. Aber in einem ganz profanen Sinn. Wir reden über diese Personen und schon sind sie lebendig. Das ist ja eine Erfahrung, wenn sie über ihre eigene Familie, über ihre Kinder und so weiter nachdenken, dann sind die da. Sozusagen, die materialisieren sich in dem Moment. Und wenn man dann das große Glück hat, auch noch dafür bezahlt zu werden zum Beispiel oder eingeladen zu werden, wie hier, diese Dinge vorstellen zu dürfen einem interessierten Publikum, dann ist es unglaublich erfüllend und verpflichtet. Nämlich verpflichtet, dass diese Kette der Ideen, wie das ein amerikanischer Historiker mal nannte, the Great Chain of Being, die große Kette der Ideen, nicht mehr abreißen darf. Sie war abgerissen durch das Dritte Reich und den Holocaust, kann an der Stelle auch nicht mehr wieder eingesetzt werden, aber zumindest kann erzielt werden, dass inklusive dieses Zivilisationsbruches es etwas gibt, was als Erzählung weiter tradiert werden muss, weil das, was wir erzählen, ist politisch. Und zwar in dem Sinne, dass wir alle daran teilhaben können. Und Deutschland hat diese Chance bekommen und vielleicht auch im Laufe der Zeit ergriffen, Teil einer bestimmten Erzählung werden zu können. Und umso höher ist die Verantwortung, jeder an seiner Stelle, diese Erzählung fortzuführen in einem demokratischen Gemeinwesen, dem sich ja auch ihr Institut verpflichtet weiß. Und über alle Unterschiede hinweg sozusagen an diesem Common Ground weiterzuarbeiten. Und wenn es eben die Philosophie ist, die ihren Beitrag dazu leisten kann, dann muss die Philosophie diesen Beitrag leisten durch ihre akademischen und nicht akademischen Vertreter.
Es ist jetzt schon ein paar Mal auch nachdenklich von Ihnen angeklungen. Gibt es etwas, wenn Sie jetzt in unsere Gesellschaft schauen, in unser Draußen, was sie im Moment umtreibt, im Guten wie im Schlechten?
Also, ich fange mit dem Guten an. Ich glaube weiterhin, dass diese Gesellschaft es schaffen kann, gerecht zu bleiben und gerechter zu werden, Chancengleichheiten herzustellen, dass die Teilhabe möglichst vieler am Gesellschaftlichen gestärkt werden kann und gestärkt werden muss. Ich bin davon überzeugt, dass vieles von dem, was sich an Entwicklung, und dann kommen wir später zum Schlechten, andeutet, nicht nur gestoppt, sondern sogar umgekehrt werden kann. Ich bin insofern Optimist. Ich bin aber auch Realist. Ich sehe mit größter Sorge, ich sage das völlig offen, dass wir eine gesichert rechtsextremistische Partei haben, für deren Verbot ich bin. Ich sage auch das sehr deutlich und ich werde das auch nicht zurücknehmen. Ich mache mir große Sorgen um die Auswirkungen sowohl in Deutschland als auch mit dem Blick der Welt auf Deutschland. Das ruft in vielen Ländern, ich habe lange in Israel gelebt, Erinnerungen hervor. Man blickt auf Deutschland immer noch anders als auf andere Länder. Wir müssen das aushalten. Und ich denke, wir können das auch aushalten, wenn wir es als Herausforderung sehen. Aber ich will es gar nicht auf das Parteipolitische begrenzt wissen. Ich mache mir tatsächlich große Sorgen über den sogenannten sozialen Zusammenhalt, der sich eben politisch in gewisser Weise äußert. Hier muss jeder wiederum an seiner Stelle, etwa ihr Institut durch die Förderung demokratischer Öffentlichkeit, ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, den Beitrag leisten, dass diese Gesellschaft sich nicht grundlegend verändert.
Sie haben gesagt, der Prozess lässt sich nicht nur stoppen, sondern noch umkehren. Wie kann ein Philosoph den Prozess umkehren?
Nur in seinem mir meiner Grenzen sehr bewusst. Aber zumindest ich für meine Person fühle durchaus die Verpflichtung, mit dem, was ich schreibe, tue, etwa hier öffentlich auftrete, Öffentlichkeit zu erzeugen und in die Öffentlichkeit auch kontrovers zu sprechen. Ich denke, die Studierzimmeratmosphäre, was ich nicht bewerten will, dort werden weiterhin ganz herausragende, der ganzen Welt anerkannte Ergebnisse erzielt, ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass die Philosophie, wenn sie ernst genommen wurde, seit Sokrates auf den Marktplatz gegangen ist. Das heißt, wir können uns fragen, oder vielleicht etwas stärker, wir sollten uns fragen, reicht es, im Seminar zu sprechen, oder ist es nicht wichtiger, im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung, Stellung zu nehmen und aus dem Wissens- und Erfahrungsschatz der 2500-jährigen Geschichte der Philosophie an gesellschaftlichen Entwicklungen entlang Anmerkungen zu machen, zu intervenieren. Vor kurzem ist Jürgen Habermas gestorben. Im gesegneten Alter von nahezu 97 Jahren. Die Frage aber, die sich mit seinem Tod verbindet, ist, wer tritt an die Stelle eines Jürgen Habermas zum Beispiel? Der einer von vielen ist, aber ganz signifikant jemand, der sein ganzes akademisches Leben als eine Reaktion auf dem, was er den Strukturwandel der Öffentlichkeit genannt hat, reagiert hat. Der zum Teil scharfe Kontroversen ausgelöst hat, aber durch diese scharfen Kontroversen fanden Klärungsprozesse statt, die noch meine studentische Generation massivst beschäftigte, und das darf nicht wegbrechen zugunsten eines Schweigens. Ich weiß, es ist schwierig, weil so wie ich hier sitze und so wie ich sozusagen sozial verankert bin, bin ich bestimmt weit getrennt von anderen Bevölkerungsschichten. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Und es sollte klar geworden sein, dass man, ich mag dieses Wort nicht, aber Sie werden es mir trotzdem verzeihen, wenn ich es benutze, aus unseren Komfortzonen heraustreten müssen. Und Sie haben ja auch hier in München sozusagen werden die Risse und Disruptionen in der Gesellschaft immer deutlich sichtbarer. Es ist nicht mehr so leicht, sich wie der fliegende Robert in die Lüfte zu bewegen und die Welt immer unter sich kleiner werden zu lassen und zu denken, das hat alles nichts mit mir zu tun. Ja, jetzt bin ich fast ins Predigen geraten, das tut mir natürlich leid, aber die Philosophie hat diese Aufgabe, das glaube ich.
Ich habe Sie ja dazu aufgefordert quasi, indem ich Sie nach Ihrer Haltung zu den Themen gefragt habe. Deswegen auch nochmal, wir kommen jetzt nämlich bald schon zum Abschluss unseres Gespräches hier, denn Sie haben heute ja auch noch eine Aufnahme, noch einen zweiten Teil zu Hannah Arendt mit Martin Lang. Aber Sie haben jetzt so schön den Weg beschrieben zwischen hinschauen, nicht wegschauen, vielleicht gesundes Misstrauen haben, aber dabei nicht verzweifeln, sondern vertrauensvoll miteinander weiter Wege zu beschreiten. Und ich frage Sie zum Abschluss wirklich noch um was Predigendes. Gibt es ein Leuchtfeuer, einen Gedanken, ein Buch, eine Idee, die entweder Sie mal befeuert hat, genau so das draußen zu machen, oder was Ihnen heute sozusagen eine innere Richtschnur ist, zu sagen, da bin ich mal über die Person gestolpert, über dieses Buch, was mich so immer wieder ein bisschen positioniert?
Oh, da muss ich jetzt tatsächlich erstmal nachdenken. Also, ich könnte jetzt viele Namen nennen, aber tatsächlich durchaus mit Münchenbezug. Ich bin alles andere als ein Thomas Mann-Fan. Aber der Streit zwischen Naphta und Zentemprini im Zauberberg, wenn er nur das geschrieben hätte, dann wär's das. Das ist auf jeden Fall ein ein Stück Literatur, wo es brennt sozusagen und wo die Gegensätze aufeinanderprallen und auch zumindest eine Zeit lang zwischen den beiden ausgehalten werden. Das fand ich schon immer großartig. Zwei Figuren zu haben, die so einander gegenüberstehen, und vielleicht ist es auch ein Teil meiner Schachspielerseele sozusagen, dass ich immer so diesen Gegner, der nie ein Feind werden darf, der größte, um das Gegenteil zu benennen, die größte und gefährlichste Insinuation innerhalb der deutschen Ideengeschichte ist die Unterscheidung von Freund und Feind von Carl Schmitt. Wenn jemand ein Feind ist, also dieses Extrem, dann ist die Sache schon nicht mehr zu retten im Prinzip. Das ist nicht der Normalfall. Der Ausnahmezustand ist niemals der Normalfall. In der Demokratie gibt es Gegner. Wenn wir Feinde haben, dann ist auch die Demokratie gefährdet. Insofern Naphta und Sentembrini, niemals Carl Schmitt.
Ein wunderbarer Gedanke. Und wie könnte das schöner heute unser Gespräch enden mit der Idee, dass ein Gegner in der demokratischen Gesellschaft nicht zum Feind werden darf. Und das ist doch vielleicht ein Leuchtfeuer, was wir uns alle mitnehmen können an der Stelle. Und ganz unabgesprochen haben Sie mir jetzt eine wunderbare Abmoderation gegeben, denn Sie haben ja auch oft gefragt, was macht das Roman-Herzog-Institut, oder unser Institut hatte auch eine Verantwortung. Und genau das, wie aktuell ist der Zauberberg von Thomas Mann, haben wir im März diesen Jahres nicht besprochen.
Das habe ich in der FAZ gelesen.
Haben Sie gelesen in der FAZ. Zusammen mit Kai Sina, Oliver Jaraus und Markus Gasser. Und auch da geht's ganz heiß her, auch um diesen Dialog und womit man sich eben beschäftigen kann. Eine Lehre, die alle daraus ziehen, ist eben, diskursfähig zu werden wieder. Heute diskursfähig zu werden, zu sein und in einem guten Miteinander konstruktiv zu streiten. Und auch da gehen wir beide ja jetzt vielleicht Hand in Hand aus diesem Gespräch raus.
Unbedingt.
An der Stelle. Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch. Danke für Ihre Zeit, Thomas Meyer.
Haben Sie vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, bei Ihnen sein zu dürfen.
Mir hat dieses Gespräch auch große Freude gemacht, und ganz besonders empfehle ich Ihnen auch nochmal die RHI-Kontexte, in denen Thomas Meyer gemeinsam mit Martin Lang über Hannah Arendt, ihr Wirken, ihr Werk, sein Werk, das er dazu verfasst hat, sprechen wird. Es gibt dazu zwei Folgen. Schauen Sie rein. Und ich freue mich auch, wenn Ihnen dieses Gespräch Spaß bereitet hat. Lassen Sie gerne einen Kommentar da. Ich greife das immer gerne wieder auf, und ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder beim Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut einschalten. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!